HR Info. Politik.
Mehrheit haben wir nicht. Keine einzige. So könnte es am Sonntag heißen in Thüringen, wenn dort der neue Landtag gewählt ist. Keiner will mit der AfD, die CDU auch nicht mit der Linkspartei und der Rest kriegt nicht genügend zusammen. Das wird je nachdem schrecklich oder vielleicht auch spannend neu. Vielleicht eine Minderheitsregierung oder irgendwas, wo Linke und CDU irgendwie doch gezwungenermaßen kooperieren.
Thüringen könnte insofern ein innovatives Labor für zukünftige Konstellationen und Koalitionen sein, die wir viel häufiger erwarten können in der Bundesrepublik Deutschland, weil die großen Parteien nicht mehr die Kraft haben, mit einem Koalitionspartner ausreichende Mehrheiten zu schaffen.
Meint der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel von der Berliner Humboldt-Universität. Vor der Wahl in Thüringen will ich eine Bilanz ziehen von Rot-Rot-Grün, fragen, wie stark und wie extrem rechts die AfD dort ist und was sagt Andrea Ypsilanti aus Hessen dazu, die 2008 noch an einer Tolerierung durch die Linkspartei gescheitert war. Ich bin Christoph Keppeler. Thüringen ist das einzige Bundesland, das seit 5 Jahren einen Ministerpräsidenten aus der Linkspartei hat. Bodo Ramelow, Chef einer rot-rot-grünen Koalition. Vor 5 Jahren gab es große Proteste gegen diese neue Regierung. Eine Reihe von SPD-Mitgliedern demonstrierte dagegen, dass ihre Partei mit der Partei Die Linke koalierte, die eine Nachfolgepartei der SED ist. 5 Jahre später wird weder über eine neue Mauer noch über Stasi oder Kommunismus diskutiert. In der MDR-Wahlarena der 6 Spitzenkandidaten ging es um die gleichen Themen, die auch in anderen Bundesländern immer wieder Streitthemen sind. Mike Moring, CDU, bisher der Oppositionsführer, kritisierte:
Diese rot-rot-grüne Landesregierung hatte diese Wahlperiode 5 Milliarden Euro mehr Einnahmen als die Vorgängerlandesregierung. 5 Milliarden. Es gibt trotzdem weniger Lehrer, es gibt weniger Polizisten, die Straßen sind nicht saniert, Buslinien fahren nicht, SPNV-Linien sind abbestellt.
Der Ministerpräsident, der Linke Bodo Ramelow, zählte angeblich verwirklichte Versprechen auf.
Das beitragsfreie Kindergartenjahr haben wir versprochen und 2 liefern wir. Wir haben versprochen, dass wir mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen wollen und wir haben 3.400 Lehrerinnen und Lehrer jetzt schon eingestellt, mehr. Christine Lieberknecht hatte 1.491 eingestellt und 300 freie Lehrstellen, Lehrerstellen sind im Moment da.
Die grüne Umweltministerin Anja Sigismund lobte ebenfalls die Erfolge, die aus ihrer Sicht Rot-Rot-Grün in Thüringen hatte.
Sie sagen zu wenig Polizei. Wenig Polizei. 2014 war die Ausstattung der Polizei auf dem Tiefstand. Wir stellen nächstes Jahr 300 Anwärterinnen und Anwärter ein. Die Ausrüstung der Polizei ist deutlich besser. Wir haben klug investiert. 400 Millionen Euro allein in unsere Schulen. Unsere Schulen sind unser Aushängeschild. Wir brauchen mehr Investitionen in Bildung und nicht weniger.
Die zweite, bisher kleinere Oppositionspartei ist die AfD. Ihr Fraktionschef und Spitzenkandidat Björn Höcke griff die Regierung an.
Die rot-rot-grüne Landesregierung hat gewisse Problemhalden von der Vorgängerregierung geerbt, hat aber dann ihre Hausaufgaben nicht gemacht, den Lehrerbedarf nicht zu Beginn der Legislatur analysiert und entsprechende Ausbildungsinitiativen und Bewerbungsvereinfachungen gestartet. Das ist ein handwerklicher Mangel, der schnell behoben werden könnte, wenn man den Willen hat. Aber das Bildungssystem ist noch aus vielen anderen Gründen in einem schlechten Zustand. Unsere Schulen werden überfordert als Reparaturanstalten unserer Gesellschaft.
Und Wolfgang Tiefensee, SPD, Wirtschafts- und Wissenschaftsminister, hält natürlich auch die Regierung aus Linkspartei Grünen und seiner SPD für erfolgreich.
Mit den Stellen, die wir sowohl beim Datenschutz haben, als auch bei der Polizei, kommen wir Schritt für Schritt in die Lage, dass wir mehr Präsenz auf der Straße haben. Das heißt, ich kann das auch überwachen, wird übrigens auch technisch überwacht mit den Drohnen. Wir sind in der Lage, wenn wir auf diesem Pfad als Rot-Rot-Grün und insbesondere mit unserem Innenminister weitermachen, dass wir genug Personal haben, vor allem genug technische Ausstattung.
Heute scheint Rot-Rot-Grün mit einem linken Ministerpräsidenten kein Schreckgespenst mehr zu sein. Umfragen sehen die Linkspartei bei bis zu 30% der Stimmen bei dieser Wahl. Zu normal scheint auch diese Landesregierung zu funktionieren, so wie andernorts andere Koalitionen. Und die Linke hat ja auch schon in anderen Ländern mitregiert oder regiert aktuell mit. Ist es vielleicht so, dass es gar nicht groß anders ist, wenn die Linkspartei mit SPD und Grünen zusammen regiert, als bei Rot-Grün oder Schwarz-Grün oder anderen Koalitionen ohne die Linke? Ich spreche jetzt mit André Brodotz. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität in Erfurt. Erste Frage an Sie, Herr Brodotz. Wie ist denn die Bilanz aus Ihrer Sicht dieser ersten rot-rot-grünen Landesregierung auch noch mit einem linken Ministerpräsidenten?
Also unter dem Strich war es etwas mehr als gemischt, durchaus erfolgreich. Betrachtet man etwa die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik nach diesen 5 Jahren, gerade ein Feld, wo die neue linke Regierung anfangs sehr kritisch beäugt wurde, hat Thüringen heute eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit, die niedrigste in den neuen Ländern, hat aber auch einen großen Niedriglohnsektor, das muss man auch dagegen halten. Auch die Wirtschaftswachstumszahlen sind auf Bundesdurchschnittsniveau, was für ein neues Bundesland insgesamt ein sehr guter Wert ist. Und es ist auch gelungen, in dieser Zeit Staatsschulden abzubauen. Insofern sozusagen gemischt bis positiv. Schaut man nach der spezifisch linken Bilanz, denke ich, stellt die sich auf verschiedenen Politikfeldern unterschiedlich dar. Ich glaube, man hat einige Akzente in der Integrationspolitik gesetzt, etwa mit dem Winterabschiebestopp im Winter 2018-19. In der Hochschulpolitik haben wir eine große Reform gehabt hier in Thüringen, die jetzt allen Statusgruppen die gleichen Rechte in den gleichen Anteilen vor allen Dingen einräumt. Das hat viel Diskussion bereitet, war ein großes politisches Projekt an dieser Stelle. Im Bildungsbereich haben wir jetzt 2 beitragsfreie Kita-Jahre. Das wären, glaube ich, die starken linken Akzente. Wir sehen aber auch, es sind sicherlich nicht sehr starke linke Akzente ausgewählt in bestimmten Politikfeldern. Was bleibt auf der gemischten Seite im Negativen? Da würde ich sagen, ist die Kreisgebietsreform, die man sich hier vorgenommen hat, eben komplett gescheitert. Wurde auch vor der Wahl von der politischen Agenda zurückgenommen, führte dazu, dass auch der zuständige SPD-Innenminister seinerseits zurückgetreten ist, sodass es aber insgesamt wahrscheinlich eine Bilanz ist, mit der die Koalition gut leben kann.
Klingt für mich aber so ein bisschen nach einer ganz normalen Bilanz, einer ganz normalen Landesregierung, die es auch anderswo in dem Sinne, in dieser Art und Weise geben würde. Da war nichts, wo irgendwie die Themen Stasi, Stacheldraht, DDR-Vergangenheit eine besondere Rolle gespielt hätten, oder?
Ganz am Anfang bei der Regierungsbildung war das eine wichtige Frage. Da haben sich die 3 Parteien sehr intensiv damit auseinandergesetzt und die Linke musste sich positionieren, hat dies seinerzeit auch getan. Danach hat es sicherlich nicht mehr diese große Rolle gespielt, wie es am Anfang war. Da ist es, glaube ich, sehr gut gelungen, das Thema am Anfang aufzuräumen.
Wie schätzen Sie das ein, wie diese Regierung mit dem Thema Rechtsextremismus umgegangen ist? Da gab es ja sehr große Probleme mit dem Verfassungsschutz, auch in Thüringen. Und da hat Bodo Ramelow, hat diese Regierung ja dann mit Stefan Kramer einen Nicht-Verfassungsschützer, den ehemaligen Generalsekretär des Zentralrates der Juden eingesetzt. Das war ja eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Wie schätzen Sie das? War das ein guter Schachzug von ihm? Hat das was gebracht?
Ob es was gebracht hat jetzt in der erfolgreichen Bekämpfung des Rechtsextremismus, in der Aufarbeitung der vergangenen Bekämpfung, das ist noch sehr schwierig zu beurteilen. Selbst wenn wir den 2. NSU-Untersuchungsausschuss uns vornehmen, der in dieser Legislaturperiode lief, selbst der konnte abschließend nicht all die Fragen noch aufklären, insbesondere im Hinblick auf den Mord an die Polizistin Kiesewetter seinerzeit, sodass da sicherlich noch einiges aufzuarbeiten ist. Also da ist es, glaube ich, für mich zumindest schwierig, das zu beurteilen.
So, jetzt hat der Wähler nach diesen 5 Jahren wieder das Wort, die Wählerin und der Wähler. Was für einen Ausgang dieser Landtagswahl halten Sie denn für am wahrscheinlichsten? Wird Rot-Rot-Grün wieder bestätigt werden können oder werden Sie Ihre Mehrheit verlieren? Umfragen sprechen ja eigentlich tendenziell eher dafür, dass Rot-Rot-Grün keine Mehrheit mehr haben wird.
Ich glaube, es gibt 2 Szenarien und die entscheiden sich daran, ob die FDP den Einzug in den Landtag schafft oder nicht. Wenn die FDP den Einzug in den Landtag schafft, dann wird es für Rot-Rot-Grün mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht reichen. Mhm. Es wird dann auch für keine andere Mehrheit vermutlich reichen, eine Regierung zu bilden. Sollte aber die FDP, und bei den letzten Umfragen war das noch sehr offen, am Ende doch an der 5%-Hürde erneut scheitern, dann hätten wir eine Situation, in der womöglich 46% der Stimmen ausreichen, um im Landtag eine Mehrheit an Sitzen zu bekommen. Und dann könnte es sehr knapp für Rot-Rot-Grün noch reichen, aber dann muss die Linke noch 1-2% zulegen und SPD dürfte nicht mehr so viel abgeben.
Aber was passiert denn, wenn diese Rot-Rot-Grüne Mehrheit nicht zusammenkommt? Jetzt mal egal, ob die FDP reinkommt oder nicht. Natürlich, wenn die FDP reinkommt, sagen sie, wird es wahrscheinlich sowieso nicht reichen. Was für Möglichkeiten für Koalitionen gibt es denn dann? Wer kann denn dann zusammen eine Mehrheit bilden?
Wahrscheinlich niemand. Und das liegt an der besonderen Situation in Thüringen, dass wir drei Parteien voraussichtlich haben werden, die CDU, die AfD und die Linke, die 25% plus minus X erreichen werden. Das sind dann schon 75% aller Wahlstimmen, aber genau diese drei Parteien wollen partout nicht miteinander regieren. Und die Reststimmen, die dann übrig bleiben, werden vermutlich nicht ausreichen, dass einer der drei eine Regierung bilden kann.
Das ist ja eigentlich eine fatale Situation. Es geht ja wahrscheinlich nur CDU mit AfD rechnerisch oder CDU mit Linker oder Linke mit CDU. Und beides ist ja eigentlich fast ähnlich des Teufels für die CDU und wird sie wahrscheinlich nicht machen wollen, oder?
Die CDU hat beides sehr deutlich ausgeschlossen, bis zum Schluss sehr deutlich ausgeschlossen. Es mag jeweils in der CDU Stimmen geben, die in die eine wie in die andere Richtung sich das sehr gut vorstellen können. Aber da zeigt sich genau das Dilemma. Die einen, die sich vielleicht eine Koalition mit der AfD vorstellen können, für die ist es gänzlich undenkbar, dass das mit den Linken möglich sei und umgekehrt. Ich glaube, die CDU wird sich nicht bewegen in beide Richtungen, weil sie dann vermutlich tatsächlich innerlich zerrissen würde.
Und was passiert dann, wenn man keine Mehrheit in diesem Bundesland hat? Bodo Ramelow ist Ministerpräsident. Bleibt er das dann erstmal, ohne eine Mehrheit zu haben dann?
Von Verfassungswegen ist das sogar seine Pflicht. Die Verfassung sieht es vor, dass der Ministerpräsident erst einmal im Amt bleibt, die Geschäfte führt mit seiner Regierung. Es gibt auch keine Frist, anders als in der bayerischen Verfassung etwa, die eine 4-Wochen-Frist nach der Konstitution des Landtags vorsieht, um einen neuen Ministerpräsidenten zu wählen. Eine solche Frist haben wir hier nicht. Man könnte also wirklich abwarten, ob sich eine Mehrheit für einen Ministerpräsidenten findet. Findet sich eben keine, bleibt der Amtierende vorerst im Amt. Und das ist auch zunächst für die Landesregierung eine Situation, mit der sie vergleichsweise gut leben kann, weil sie noch mit der Mehrheit des alten Landtags einen Haushalt für das nächste Jahr, für das Jahr 2021 beschlossen hat, sodass die wichtigsten Regierungsprojekte im nächsten Jahr noch durchgeführt werden könnten. Und erst an der Frage eines neuen Haushalts für das darauffolgende Jahr, dann gibt es keine Mehrheiten mehr und dann werden wir in Thüringen vermutlich zum Ende des nächsten Jahres auf Neuwahlen zusteuern.
André Brodotz von der Uni Erfurt. Jetzt spreche ich mit Andrea Ypsilanti. Andrea Ypsilanti war mal die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten in Hessen, hat 2008 versucht, eine Landesregierung zu formen mit Rot-Grün, also Grüne und SPD, und brauchte dafür allerdings mathematisch die Tolerierung durch die Linkspartei. Da war auch alles ausgehandelt worden. Es ist dann aber durch einige SPD-Abweichler letztendlich dann doch gescheitert. Das wäre so die erste rot-grün-rote Zusammenarbeit, wenn auch keine Koalition gewesen, in Deutschland. Damals ist es gescheitert. Jetzt haben wir die Situation, es ist ja gar nicht die einzige rot-rot-grüne Koalition in Deutschland, aber es ist die erste mit sogar einem Ministerpräsidenten der Linkspartei in Thüringen, und eine ganze Legislaturperiode hat das Bestand gehabt, hat funktioniert. Deshalb, Frau Ypsilanti, mit welchem Gefühl nehmen Sie das wahr, dass es da jetzt eine rot-grün-rote Regierung gegeben hat, die wohl auch gewisse Erfolge hatte oder auch nicht Erfolge hatte, das ist umstritten, aber sie hat jedenfalls funktioniert.
Sie hat gut funktioniert. Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Es ist ja immer ein Unterschied, ob man eine Rot-Rot-Grüne oder überhaupt eine Regierung aus Machtoptionen heraus macht oder ob man sich gemeinsam eine politische Gestaltungswillen verschreibt. Und das hat diese Regierung und deshalb kann ich ihr ein gutes Zeugnis ausstellen.
In welchen Punkten können Sie ihr denn gutes Zeugnis ausstellen?
Also was mich sehr beeindruckt hat, war dieser wirklich sehr konsequente Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Es gab ja sogar eine Enquete-Kommission auf der Landesebene. Sie haben sehr konsequent einen NSU-Untersuchungsausschuss gemacht und haben auch festgestellt, dass noch lange nicht alles aufgearbeitet wurde. Und wirklich dieses konsequente Vorgehen gegen rechts, vom Ministerpräsidenten angefangen, wie gesagt, über die Enquete-Kommission, das war so grundlegend, das ist in keinem anderen Bundesland so grundlegend bearbeitet worden.
Was ist denn da Ihrer Wahrnehmung nach geschehen, dass jetzt die SPD und zwar nicht nur Vertreter des linken Flügels, ich glaube der Minister Wolfgang Tiefensee, der ja die SPD vertritt, unter anderem in dieser Koalition in Thüringen, gehört glaube ich auch nicht so richtig zum linken Flügel,
nein,
wie man sie
sagen.
Vielleicht einordnen könnte. Aber auch da gibt es ja jetzt eben keine Berührungsängste mehr und er steht auch offenbar, wenn man ihn so hört, zu dieser Regierung und auch zu den Ergebnissen dieser Regierung. Was ist denn da passiert, dass die SPD sich insgesamt offenbar mehr geöffnet hat für eine Zusammenarbeit?
Auch naja, ich glaube schon, dass es nach Hessen auch einen langsamen Lerneffekt gegeben hat in der SPD und dass man festgestellt hat, dass wenn man mitregieren will und mitgestalten will und also nicht nur eine Machtsoption haben will, dass man sich dann diesen Konstellationen öffnen muss. Und da sind auch Genossen vom Mitte-rechten Flügel aufgewacht, haben gesagt, wir müssen diese Möglichkeit zumindest ausloten, ausprobieren. Und das hat ja, wie man sieht, in Thüringen selbst mit Herrn Tiefensee ganz gut geklappt.
Da wäre ja ganz interessant der Punkt, klar, ist die Machtoption, man möchte gerne mitregieren, man möchte gerne je nachdem auch einfach ein Pöstchen haben,
ja,
oder mitregieren. Aber ist das was anderes als das, was Sie vielleicht damals vorausgedacht haben? Sie sind ja jetzt immer noch im Vorstand des Instituts Solidarische Moderne, die eine, ich glaube, Sie sagen Programmwerkstatt ist, um sozusagen auszuloten, und zwar sehr langsam und gemächlich, aber intensiv. Seit 9 Jahren arbeiten Sie, um Gemeinsamkeiten zwischen den drei Parteien auszuloten und vielleicht auch die Unterschiede und Zusammenarbeitsmöglichkeiten herauszufinden. Das geht, glaube ich, tiefer. Das geht bei Ihnen auch um Inhalte, oder?
Es geht sehr viel tiefer, denn wir sind nicht nur interessiert an der Frage, wie können die drei progressiven Parteien, nenne ich jetzt mal Rot-Rot-Grün, zusammenarbeiten. Es geht uns darum, die kritische Wissenschaft mit einzuschließen, die kritische Kulturbereich, die Bewegungen, die Zivilgesellschaft, aber auch die Gewerkschaften zum Beispiel sind bei uns im Institut Solidarische Moderne. Wenn man so viele linke Akteure zusammenbringen will, dann muss man schon schauen, dass man nicht beim kleinsten Kompromiss rauskommt. Und das braucht eben Zeit, um programmatisch sich auf eine gute Programmatik zu einigen, die eben nicht nur der kleinste Kompromiss ist.
Und wenn Sie diese Kriterien jetzt anlegen an die konkrete Koalition, die jetzt 5 Jahre gearbeitet hat in Thüringen, wie ist da Ihre Bilanz? Ist das schon so, dass die Zusammenarbeit bis ins Letzte durchdacht war?
Also sie war gut. Das würde ich ja jederzeit bescheinigen. Aber natürlich würden wir im Institut Solidarische Moderne mehr erwarten. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass natürlich Landesregierungen an ihre Grenzen kommen. Landesregierungen sind immer auch davon abhängig, was passiert im Bund. Und im Bund hat man eine große Koalition, die jetzt wirklich sich nicht mit Lorbeeren auszeichnet. Und das hemmt natürlich auch eine Programmatik auf der Landesebene. Das muss man einfach auch ihnen zugestehen. Aber in Gänze würde ich sagen, es war eine gut arbeitende Landesregierung.
Und ich sagte ja schon am Anfang, das ist ja gar nicht die einzige rot-rot-grüne Landesregierung. Wir haben die in Berlin, die auch schon, ich glaube, 2 oder 3 Jahre arbeitet. Ja. Wir haben ganz neu die in Bremen. Das heißt, plötzlich ist das auch alles möglich. Es gab ja auch schon Zusammenarbeiten ohne die Grünen. Es gab rot-rot in Berlin, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern. Wie sehen Sie das? Also ist das nicht sozusagen klammheimlich, obwohl es irgendwie in manchen Kreisen oder in manchen Bereichen der Politik immer noch geächtet ist, so eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei, dass sich das aber doch sozusagen klammheimlich irgendwie normalisiert, diese Zusammenarbeit?
Also ich würde 2 positive Aspekte daran mir am liebsten betrachten. Der eine ist, ich glaube, es gibt eine Erkenntnis mittlerweile, die sich durchsetzt, dass wir einen sozial-ökologischen Umbau in dieser Gesellschaft brauchen, dass wir weitergehen müssen als nur Machtkonstellation und dass das die drei Parteien sich auch vornehmen. Das heißt, so kann es nicht weitergehen und wir haben aber die drei Parteien, mit denen es am besten oder wo man die größte Hoffnung haben kann, dass etwas passiert. Das ist der eine gute Aspekt. Der zweite ist, ich hoffe auch, und das macht sich ja zum Beispiel auch in Berlin bemerkbar, dass progressive Parteien es viel das ist ihnen leichter fällt, sich zu öffnen für soziale Bewegungen, also die Friday for Future, die Unteilbar-Bewegung oder wem gehört die Stadt, die Mietendeckel-Bewegungen in Berlin, dass es den Parteien leichter fällt. Und es ist ganz wichtig, weil eine Veränderung der politischen Programmatik wird nicht mehr nur aus den Parteien kommen. Sie wird nur in gemeinsamen Arbeiten mit einem großen Teil der Bevölkerung stattfinden können. Und da habe ich die Hoffnung, dass eine solche Regierung in Berlin, in Thüringen oder in Bremen das sich auch vorgenommen hat.
Und da so Bewegungen wie Fridays for Future zum Beispiel ganz aktuell ja auch eigentlich sehr populär sind und dass sich viele Politiker aus fast allen Parteien, habe ich das Gefühl, für die öffnen und mit ihnen zusammenarbeiten wollen, weil sie merken, dass das beliebt ist, was die machen, also bei vielen, nicht bei allen. Ist das dann vielleicht aus Ihrer Sicht eine besonders gute Zeit jetzt, so eine sozialökologische Öffnung, sozialökologische Richtung in der Politik wieder zu forcieren und
zu erreichen? Ich glaube schon, dass es eine sehr, sehr gute Zeit ist, weil wir zum Beispiel Friday for Future, ich würde jetzt schon unterscheiden, wer sich auf die Bewegung bezieht. Ob man das nur aus populistischen Gründen macht oder ob man wirklich sagt, ja, da gibt es eine grundlegende Problematik, um die wir kämpfen müssen. Aber ich glaube wirklich, es ist eine gute Zeit und sie ist ja auch notwendig. Sie ist ja so bitter notwendig und ich glaube, dass es mittlerweile eine Erkenntnis in breiten Teilen der Bevölkerung gibt.
Darf ich Sie noch was Persönliches fragen? Kommt jetzt heute manchmal ein Genosse aus der SPD zu Ihnen und sagt, Andrea, heute machen wir etwas in Thüringen, in Bremen, in Berlin, in Brandenburg und so weiter, wofür du damals abgestraft und entmachtet und ja, man kann fast sagen geächtet worden bist. Du warst einen Tick zu früh. Denken Sie sich das manchmal auch, dass Sie sagen, schade, ich hätte da auch gern in Regierungsverantwortung dran mitgearbeitet?
Also das kommt ganz häufig vor. Es wird immer noch herausgestellt, die sozialökologische Programmatik, die wir damals auf die Tagesordnung gehoben haben. Und viele sagen, ja, wenn sich die SPD früher um diese Programmatik gekümmert hätte, stünden wir vielleicht jetzt anders da.
Könnte aber auch sein, dass in Thüringen jetzt die Regierung trotzdem abgewählt wird, weil die Mehrheitsverhältnisse sich ändern könnten.
Das ist leider so. Ich sehe das auch mit Sorge, wie ich überhaupt die ganze Entwicklung des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus mit großer Sorge betrachte. Auch das gute Kümmern um diese Problematik hat in Thüringen nicht dazu beigetragen, dass die AfD klein gehalten wird. Aber gut, wenn man so einen Faschisten wie Höcke im Land hat, ist das auch besonders schwierig.
Andrea Ypsilanti nennt Björn Höcke einen Faschisten. Der Spitzenkandidat der CDU, Mike Moring, hat diese Woche Björn Höcke wörtlich einen Nazi genannt. Die AfD kann mit über 20% der Stimmen rechnen. Darüber spreche ich jetzt mit Axel Salheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, IDZ, in Jena. Dort ist er wissenschaftlicher Referent. Er forscht dort vor allem über Parteien, Bewegungen, Demokratie und Rechtsextremismus. Herr Salheiser, wie schätzen Sie die Thüringer AfD ein? Ich von außen nehme sie natürlich vor allem wahr als die Partei Björn Höckes, überregional bekannt, als prominenter Vertreter des sehr rechten Flügels der AfD.
Der Flügel ist, wie der Name auch schon sagt, ein Flügel. Also es ist eine Partei in der Partei im Sinne einer bestimmten Bewegung oder einer ideologischen Richtung. Es ist keine abgegrenzte Organisation als solches. Sondern im Flügel werden ja diejenigen AfD-Anhängerinnen und Anhänger zugeordnet, die die Erfurter Resolution mit unterschrieben haben, die Höcke damals initiiert hat und die vor allen Dingen eben auch diesen radikaleren, fundamental-oppositionellen Bewegungsparteikurs von Höcke ausdrückt. Und da muss man erstmal sagen, dass sehr, sehr viele Thüringer AfD-Mitglieder und auch SpitzenpolitikerInnen der Partei hier in Thüringen diese Erfurter Resolution mitgetragen haben, als Erstunterzeichner agiert haben oder die Erfurter Resolution später unterschrieben haben und somit den Flügel zuzurechnen sind. Und wir gehen davon aus, dass die Thüringer AfD dementsprechend auch in Gänze eigentlich als rechtsradikale und in Teilen als rechtsextreme Partei einzuschätzen ist, weil der Flügel hier nicht nur außerordentlich stark ist, sondern die Landespartei eigentlich dominiert.
Thüringen wurde ja aber auch schon vor der AfD unrühmlich bekannt durch rechtsextremistische Gruppen, die Thüringer Heimatfront, den NSU natürlich, den Rechtsextremisten Thorsten Heise und so weiter. Ist es womöglich sogar so, dass man sagen könnte, durch die AfD ist das in bürgerlichere oder gemäßigtere, parlamentarisch eingebundene, kontrollierbarere Bahnen gelenkt worden?
Ich denke, wir sollten uns hier vor einer Verharmlosung hüten. Die AfD ist rechtsradikal, die AfD ist völkisch rassistisch und in Teilen auch neofaschistisch ideologisiert. Und die bürgerlich und jetzt anscheinend demokratisch auftretenden PolitikerInnen legitimieren bzw. repräsentieren jetzt auch im Parlament ein sozialmoralisches und politisches Milieu und sie setzten offenbar gezielt auch auf die Stimmen von rechtsextremistisch ideologisierten und fremdenfeindlich, nationalistisch, rassistisch eingestellten Personen in Thüringen, die früher stärker NPD gewählt haben. Wir können das auch zeigen in Analysen. Dort, wo die NPD früher relativ stark gewesen ist, ist sie jetzt schwach und die AfD hat sie sozusagen beerbt.
Warum eigentlich ist die AfD in Thüringen so erfolgreich? Aus den gleichen Gründen, über die wir ja schon lange immer reden, die für ganz Ostdeutschland gelten oder vielleicht auch für ganz Deutschland?
Ja, ich glaube, dass Thüringen da im Bund der ostdeutschen Länder keine Sonderstellung einnimmt. Die Gründe dafür, dass die AfD jetzt auch von vielen Menschen jenseits eben einer im klassischen Sinne rechtsextremistischen Milieubindung mobilisieren konnte, sind eben typische ostdeutsche Gründe. Also die Parteienverdrossenheit, die Demokratiedistanz ist hoch, auch die Wahrnehmung von spezifisch ostdeutschen Gerechtigkeitslücken und Benachteiligungsgefühlen und die AfD saugt diese Benachteiligungsgefühle auf.
Die AfD ist aber jetzt ja nicht ganz neu im Thüringer Landtag. Sie sitzt dort schon drin mit dem Fraktionschef Höcke schon seit 5 Jahren eben in der Opposition. Beobachten Sie da nicht trotzdem, trotz all dessen, was Sie festgestellt haben über die Ideologisierung und den Extremismus in dieser Partei, auch zumindest einen gewissen Anteil an sozusagen Sachpolitik, dass die auch Positionen haben, zum Beispiel in der Schulpolitik, in der Kommunalpolitik, eben in der Frage des öffentlichen Personennahverkehrs und solcher Fragen, die ja im auf Landesebene auch immer eine große Rolle spielen?
Ja, da ist die AfD relativ schwach. Und gerade wenn man sich die Kommunal- und Regionalpolitik anguckt, dann muss man sagen, dass zum Beispiel auch der Wahlkampf zu den Kommunal- und Kreistagswahlen in diesem Jahr gar nicht so sehr von tatsächlich regionalen oder kommunalen Problemen geprägt gewesen ist, sondern die Spitzenkandidaten der dortigen Kreisverbände oder Ortsverbände der AfD haben vor allen Dingen mit diesen typischen Themen Migration, Integration, auch Antifeminismus und so weiter und so fort punkten wollen. Und da ist sehr, sehr wenig beigetragen worden. Selbstverständlich gibt es im Parteiprogramm und auch in den parlamentarischen Anträgen der AfD auch viele sachlich erstmal vernünftige Punkte. Darin unterscheiden sie sich nicht von anderen Parteien, sondern vielmehr haben sie eben diese Politik letzten Endes abgekupfert.
Letzte Frage, Herr Saalheiser, wenn Björn Höcke mit seiner AfD jetzt ähnlich gut abschneidet, wie es zu erwarten ist, ähnlich gut wie die Partei ja auch in Sachsen und Brandenburg abgeschnitten hat, auch dort entstammten die Spitzenkandidaten ja dem rechten Flügel, stärkt das seine Position und die Position der ganz Rechten in der AfD, also auch auf Bundesebene, wird sie einflussreicher dann auch im Bundesvorstand dieser Partei?
Davon ist auszugehen. Schon die Wahlergebnisse der AfD in Brandenburg und in Sachsen haben den radikalen und rechtsradikalen Flügel in der Partei gestärkt. Wir werden sehen, was dann im November für Beschlüsse eingereicht werden beim Bundesparteitag der AfD. Wenn Höcke eben sein Ergebnis verdoppelt, mindestens oder vielleicht sogar ein Viertel der Wählerstimmen bekommt, dann ist seine Position gestärkt und er hat einen großen Rückhalt in der AfD, vor allen Dingen in den ostdeutschen Landesverbänden. Und ich glaube, Höckes Position und die des rechtsradikalen Flügels in der AfD wird auch nach dem kommenden Wahlsonntag in Thüringen jetzt gestärkt sein.
Björn Höckes ganz rechter Flügel gestärkt, rot-rot-grün vielleicht abgewählt, vielleicht nur knapp bestätigt oder Thüringen ohne Koalitionsmöglichkeit. Die möglichen Folgen der Thüringenwahl am Sonntag könnten sich auch über Thüringen hinaus auf die deutsche Politik auswirken. Das war HR Info Politik. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Keppeler.